ist nur alle 3 Jahre, dass ein neues Thema anfängt, mitten im Sommer. Im Lesejahr B gibt es das 6. Kapitel von Johannes, verteilt auf 5 Sonntage. Ein Kapitel, das sehr zentral ist im Johannesevangelium, denn es dreht sich um die Eucharistie, um nichts anderes. Leider kann ich nicht 5 Wochen mit Ihnen auf das Evangelium schauen. Schon in 2 Wochen an Maria Himmelfahrt unterbricht der Festtag diesen Reigen von 5 Themen. Und dann muss ich auch irgendwann mal Urlaub machen. Insofern hoffe ich, dass Sie den Bogen trotzdem rauskriegen, den großen Bogen vom 6. Kapitel. Die erste Frage, die Menschen haben, wenn sie sich an die Eucharistie richten, ist ja, was ist das überhaupt? Ist das jetzt ein Mahl oder was stellt das dar? Diese Frage kann eigentlich ein frommer Katholik sehr gut beantworten, weil sie hören in jeder Messe im Hochgebet, nach dem Mahl nahm er den Kelch. Erinnern Sie sich? Nach dem Mahl nahm er den Kelch. Das, was da stattfindet, ist kein Sättigungsmahl, sondern eine Segensdankesfeier. Hebräisch Beraka, Dank. Griechisch Eucharistein, Danken. Es ist dieselbe Geschichte. Jüdische Hausväter tun das auch. Wenn Sie sich die Szene vorstellen, ein Abendmahl mit 13 hungrigen Wanderpredigern, die fressen wahrscheinlich alles zusammen, was im Haus ist. Und da muss die Hausfrau schon ordentlich aufpassen, dass am Ende noch ein Schlückchen Wein und ein Stückchen Brot übrig ist. Für diese Segensfeier, die da kommt. Als ich den Text betrachtet habe, sind mir 3 Dinge aufgefallen, die ich gerne mit Ihnen heute Abend teilen würde. 3 Dinge. Das Spektakulärste zuerst. Wissen Sie, wer die ganze Szene überhaupt erst ermöglicht? Nicht Jesus. Klar, Jesus ist wie immer der souverän die Fäden in der Hand hat und der das Ganze auch anschubst. Ja, aber was macht dieses Brotwunder erst möglich? Ein kleines Kind. Paidarion auf Griechisch, ein kleiner Zwockel. Man könnte es auch als Sklave übersetzen, aber die Kirchenväter waren sich von Anfang an sicher klar, es muss ein kleiner Junge gewesen sein. Und da springt dann sofort meine Fantasie an. Ich denke an einen kleinen Jungen, der Freundschaft geschlossen hat mit diesem Jesus. Wissen Sie, wie das ist, wenn ein Kind mit Ihnen Freundschaft schließt? Dann teilt es mit ihnen, koste es, was es wolle. Dieser kleine Junge steht da mit seinen 5 Brötchen und seinen 2 Fischchen, hat vielleicht selbst einen knurrenden Magen, aber er möchte so gerne mit diesem Jesus teilen, mit seinem Freund. Allein das macht mir schon eine Gänsehaut und allein da könnte ich eigentlich schon aufhören zu predigen. Eucharistie wird ermöglicht, weil ein kleiner Junge Freundschaft mit Jesus hat und selbstvergessen bereit ist, alles reinzuschmeißen. Der erste Punkt. Das ist ein Teil des Geheimnisses, das wir feiern. Ein zweites. Sie haben ja in der ersten Lesung sozusagen die Blaupause gehört für das Brotwunder. Bei den Synoptikern sind es immer 2 Brotwunder, bei Johannes nur eines. Das Vorbild ist das 2. Buch der Könige, Kapitel 4. Der Prophet Elisha empfängt einen Mann aus dem Ort Baal Shalisha, der 20 Brötchen dabei hat, für 100 Männer. Er fordert ihn auf: Mach was, gib denen zu essen. Elisha nimmt diesen Mann in Dienst. Er sagt, das ist eigentlich sinnlos, weil 20 durch 100, das heißt ein Brötchen für 5 Männer, da wird niemand satt, das können wir uns sparen. Genauso fragt Jesus den Philippus. Jesus ist also keiner, der seine Ärmel hochkrempelt und sagt, so, das mache ich jetzt mal selbst. Jesus nimmt andere Menschen in den Dienst als seine Werkzeuge. Der Hohepriester braucht seine Priester, um das Brot zu spenden, könnte man metaphorisch deuten, wenn man das so will. So ist unser Gott. Er macht es nicht alleine, er möchte uns einbinden. Und ein dritter Gedanke, der kam, Vers 4. So eine kleine Randbemerkung, wo man sich fragt, was soll das eigentlich? Das Pascha der Juden war nahe. Das Pascha, das Fest der Juden war nahe. Warum steht das da? Hat das da irgendeine Bedeutung? Für einen Juden? Für einen Judenchristen natürlich. Pascha ist das Fest der Freiheit und Pascha ist das Opfer eines einjährigen, fehlerfreien Lammes. Ich frage Sie als Menschen mit Lebenserfahrung, gibt es etwas Fehlerfreies? Kennen Sie einen makellosen Menschen? Ich nicht. Wir alle haben unsere kleinen Ecken und Kanten, Makel und Fehler. Es gibt kein fehlerfreies einjähriges Lamm. Es gibt den Sohn Gottes, der wirklich makellos ist und der dieses Opfer darbringt. Es steckt schon so wahnsinnig viel drin mit so einer ganz kleinen Andeutung bezogen auf das Wunder der Eucharistie, das Sie so gratis geliefert kriegen. Am Ende hilft noch ein abschließender Blick in diesen Epheserbrief, den Sie als zweite Lesung gehört haben. Ein Herr, ein Geist, ein Leib, eine Feier am Altar. Man könnte das vielleicht so eine Relativitätstheorie der Eucharistie nennen. Für Gott ist es nicht wichtig, an welchem Ort und zu welcher Zeit, weil Gott immer gegenwärtig und Gott immer präsent ist. Dieser kleine Altar hier ist zugleich der Ort, wo Jesus sein blutiges Opfer auf Golgotha verrichtet. Es gibt keinen Unterschied. Es ist dasselbe. Die unblutige Vergegenwärtigung des einen blutigen Opfers. Dieser Altar ist der Altar, wo der Bischof die Eucharistie feiert. Denn nur der Bischof feiert die Eucharistie sozusagen legal. Ich bin nur der Philippus, ich bin nur der verlängerte Arm, der ihnen hilft, daran teilzuhaben. Jede Eucharistiefeier ist die Feier des Bischofs und damit natürlich auch die Feier des einen gewählten Bischofs von Rom, der unter all den Bischöfen den Primat aufhat. Dieser eine Altar ist jeder Altar auf der Welt, egal ob in einer riesigen Kathedrale, in einer prachtvollen Liturgie oder in einer verdreckten Gefängniszelle, wo ein entkräfteter Priester versucht, irgendwie die Eucharistie zu feiern. Das ist dasselbe. Und ich kann sogar den Himmel aufreißen und sagen, die eine Liturgie wird ohne Ende im Himmel gefeiert, wo alle ihre Verstorbenen, die zur triumphierenden Kirche gehören und alle Engel zusammen vereint sind, in dem einen ewigen Lobpreis Gottes, der nichts ist als eine Vergegenwärtigung dieses einen Opfers. Die Eucharistie ist das größte Wunder der Welt. Sie ist halt so alltäglich. Sie ist so sichtbar und man hat sich so dran gewöhnt, obwohl das meiste hinter dem Sichtbaren verborgen ist. Deswegen bedeckt man heilige Gefäße mit einem Schleier, einem Velum, um daran zu erinnern, ja, ich sehe, aber das meiste bleibt doch verborgen vor meinem Blick. Ich wünsche Ihnen, dass auch in dieser Messfeier jetzt es möglich ist, dass Sie Ihr Herz auftun, um durch das Sichtbare zum Unsichtbaren vorzudringen. Amen.